Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist der Big End Sports Podcast und heute mit Stefan Karlhammer, Pokertrainer. Hallo.
Ja, hallo.
Und wir wollen tatsächlich über Pokern reden und auch, was das alles so noch für Implikationen hat und was man dafür alles können muss, außer Karten spielen und vielleicht ein bisschen Glück haben. Bevor wir aber dazu kommen, was genau ist eigentlich Poker außer ein Kartenspiel?
Ja, sehr schöne Einstiegsfrage, vor allem gleich die Ausgrenzung des Kartenspiels selbst. Also das ist sogar einer meiner Leitsätze, zu sagen, Poker ist eben kein Kartenspiel und dann die Rechtfertigung hinterherzubringen, indem man sich halt einfach überlegt, was der geneigte Pokerspieler denn so tut, wenn er mal handelt. Also eigentlich macht er nämlich gar nichts, dieser werte Pokerspieler. Er empfängt einfach sein Schicksal. Also der Kartengeber bringt da Unordnung ins Gedeck und gibt dann jedem Spieler zwei Karten und diese schaut er an. Sein Kartengeheimnis, er nimmt es wahr und dann hat er irgendeine Idee, irgendeine Emotion, wie zum Beispiel Gier, oh, jetzt klingelt's gleich, oder vielleicht auch Enttäuschung. Enttäuschung gibt's auch in der aggressiven Form, da heißt es dann Wut, dass er eben unzufrieden ist mit der Qualität seiner Startkarten. Und je nachdem, wie er diese Emotionen dann in einen Plan, in eine Idee ummünzt, fängt er an, seinen strategischen Zug zu entwickeln. Und der ist total trivial. Das ist einfach, ich steige aus. Ich gehe mit, also ich bezahle, was aktuell geboten ist, oder aber ich erhöhe. Und wenn man sich das überlegt, diesen Prozess des Empfindens, des Gedankenformens und dann Handelns, das hat nichts mit einem Kartenspiel zu tun, wo man irgendwie einen Trumpf deklariert und dann sticht oder Augen zählt oder solche Dinge macht. Man akzeptiert einfach nur das Schicksal seiner Karten und bewertet es dann auf Kommunikationsebene. Sprich, das Ganze ist ein Kommunikationsspiel, das Ganze ist ein Verhandlungsspiel, das Ganze ist ein intellektueller Wettkampf, kein Kartenspiel.
Okay, was ist das denn für ein intellektueller Wettkampf, der mit Karten gespielt wird?
Im Prinzip ein Mikrokosmos von so vielem, also Verhandlungen, Entscheidungstheorie, Risikokalkül sind Themen, die da voll mit reinspielen. Ich muss halt im Prinzip eine ganz menschliche, alltägliche Wahrnehmung haben und diese zu Ende denken, nämlich wo stehe ich, wo will ich hin und wie kann ich das erreichen? Also ein Teil des aktuellen Hier und Jetzt, des wo stehe ichs, ist natürlich das eigene Kartenbild, aber auch die Action, die Außenwirkung, die Gesamtspielsituation. Dann, wo will ich hin? Ja, möchte ich jetzt, dass mein Gegner möglichst viel bezahlt, weil ich glaube, dass ich mehrheitlich oder sogar sehr mehrheitlich vorne liege, dass also das Spiel eher für mich als gegen mich steht. Möchte ich also, dass ich bezahlt werde? Oder möchte ich eher, dass ich den Gegner aus dem Pott drücke, dass er meinem Druck über meine Ansage, über mein finanzielles Gebot erliegt und ich den Pott gewinne, weil ich der einzige Kandidat bin, der noch im Spiel ist. Und ja, dann, wenn ich das eruiert habe und weiß, wo ich stehe und wo ich hin will, dann muss ich eben überlegen, welcher taktische Zug, den ich auf welche zwischenmenschliche Art und Weise ausführe, performe, schauspielere, könnte man auch sagen, das führt dann zur Handlung.
Also im Prinzip wie das Leben. Ich muss ja morgens früh schon, wenn der Wecker klingelt, überlegen, ob ich den ausschalte und weiterpenne, ob ich aufstehe, warum müsste ich aufstehen, warum könnte ich liegen bleiben und so weiter und so fort. Richtig?
Ja, letztlich ist es ja wirklich eine sehr plastische Anschauung von einer Ist-Soll-Analyse. Also wie ist der jetzige Zustand, wie sollte er sein und welche Methodik bauen wir da auf? Also ein ganz gängiges Management-Tool eigentlich. Und von daher natürlich auch ein Exzerpt aus dem Leben, klar.
Ja, und das wird halt dann mit einem handelsüblichen Kartenspiel gespielt. Und da gibt es dann verschiedene Bilder, die verschieden hoch bewertet sind, richtig?
Richtig, also es wird mit dem französischen Deck gespielt, 52 Karten, 52 deshalb ist durch 4 teilbar, 4 verschiedene Farben. Und die höchste Karte ist das Ass, die kleinste Karte die 2. Macht 13 verschiedene Werte in 4 verschiedenen Ausführungen. So wird gespielt, ja.
Genau, und dann gibt es halt niedere Kombinationen und die Kombination, mit der du auf jeden Fall gewinnst. Und es ist dann ja irgendwie schon Glück, welche Kombination du nachher auf der Hand hast, oder?
Das Poker-Hand-Ranking ist ganz ähnlich wie beim Kniffel zum Beispiel auch. Also grundsätzlich bildest du eine Pokerhand aus 5 verschiedenen Karten, also genau 5. Und dafür gibt's circa 2,7 Millionen verschiedene Kombinationen. Das ist eben 5 aus 52, so ähnlich wie das bekannte 6 aus 49 beim Lotto. Also ja, das schwingt schon Kombinatorik und damit auch Glück. Ich habe es vorher Schicksal genannt, mit rein. Und dann musst du halt eine Ordnung finden, beziehungsweise musst das Reglement kennen, welche der Kombinationen wie viel wert sind. Und da läuft es wie im echten Leben auch. Alles, was man häufig und leicht verfügbar findet, ist nichts wert. Und was bei dieser Kombinatorik nichts wert ist, sind eben nichtssagende Kombinationen. Ich sage jetzt mal platt Kraut und Rüben. Und sobald ein bisschen Ordnung drin ist, zum Beispiel 2 gleiche Werte, ich sage mal eine 6 und eine 6, hast du ein Paar, das ist der kleinste Wert. Danach machst du ein bisschen mehr Ordnung in diesem Fünfer-Tupel, 2 Paar. Zum Beispiel ein paar Neuner mit ein paar Vierer und eine 5. beliebige Karte. Dann bitte nicht 3 Paar, weil wir ja nur 5 Karten haben.
Könnte schwierig werden.
Ja, ja, also das, wer gegen 3 Paar verliert, sollte sich überlegen, wo er gerade sitzt. In einem seriösen Raum gibt es das nicht. Also weiter im Text, wir haben ein Paar, 2 Paar und dann bitte den Drilling. Drilling, es sind 3 von einer Sorte, 7-7-7 und hinten 2 verschiedene Karten. Dann, wenn man noch weiter aufräumt, dann kommt man zum Full House, das ist ein Drilling mit einem Paar. Und die allerhöchste Wertung nach diesem Schema, ich sammle Gleiches, ist der Vierling, auch Poker genannt. Also alle 4 Werte von einem Rang.
Also 4 Siebenen.
4 Siebenen zum Beispiel, genau. Jetzt sind wir mit dem Sammeln von Gleichen durch, was eben eine ganz wichtige Nummer beim Poker ist. Und jetzt kommen wir zu den 2 Sonderthemen. Das eine Sonderthema ist die Straße. Das sind 5 aufeinander folgende Werte. Und zwar wirklich sauber. Hier nicht kreativ werden und sagen, oh, ich habe eine kleine Straße, sind doch zumindest 3 in Folge oder der Feldweg, weil es nur ein Schlagloch drin. Das sind alles Nettigkeiten, die halt rhetorisch fein sind, aber nicht gewinnen. Ich brauche wirklich 5 am Stück. Zum Beispiel 6, 7, 8, 9, 10. Ja, die größte Straße endet beim Ass. 10 bis Ass. Und die kleinste Straße beginnt mit dem Ass. Die Ass ist also besonders toll als Karte, weil sie der höchste Wert ist. Von da an die höchsten Paare, die höchsten 2 Paar und so weiter bilden kann. Aber auch zur Bildung von Straßen zusätzlich als 1 gewählt werden kann. Also 1, 2, 3, 4, 5. Ass, 2, 3, 4, 5 ist die kleinste Straße. 10, Bube, Dame, König, Ass ist die größte Straße. Dann fehlt noch 1, nämlich der Flush. Ich habe ganz bewusst bisher das Wort Suits und Farben komplett vermieden, um wirklich auch hier schon ein bisschen subtil didaktisch zu kommunizieren. Poker ist ein Spiel der Ränge, ist ein Spiel der Werte, kein Spiel der Farben. Pik per se ist nicht mehr wert als Herz oder eine andere Farbe. Aber wenn ich 5 von einer Farbe habe, 5 gleiche, also 5-mal Herz, dann habe ich einen Flush. Und das ist nochmal mehr wert als die Straße.
Aber 5-mal Karo und Herz ist kein Flush.
Du meinst jetzt, weil beide rot sind? Weil rot. Im klassischen, genau. Ja, genau. Das Wort Farbe ist hier irreführend. Deswegen sollte man eher den internationalen Fachbegriff Sud nehmen. Es gibt eben 4 Suds. Und folglich spricht man im Eingedeutschten auch von 4 Farben. Obwohl am Kartendeck bemalt, sind 2 davon schwarz und 2 davon rot. Das ist, ich glaube, ein Teekesselchen, könnte man sagen.
Ja, irgendwie sowas.
Ja. Und jetzt muss ich noch die beiden Sonderfälle kombinieren, um in der allerhöchsten Kategorie anzukommen. Also wenn ich gleichzeitig, also in Tateinheit, könnte man sagen, eine Straße und einen Flush habe, also sprich ein Flush in Reihe oder anders formuliert, eine Straße komplett von einem Suit, dann ist es der sogenannte Straight Flush und das ist die allerhöchste Kombination. Jetzt ist wahrscheinlich ein bisschen kompliziert geworden, weil ich jetzt 3 Bausteine aufgebaut habe. Zunächst einmal die Hierarchie, dass ich sammle Gleiches, dann die beiden Sonderfälle und dann noch die Kombination der beiden Sonderfälle. Jetzt bringe ich es mal linear in Reihe. Ein Paar, zwei Paar Drilling, Straße, Flush, Full House, Vierling, Straight Flush. So sind die Kartenkombinationen, die einen Namen haben. Und wenn ich gar nichts davon habe, dann habe ich sogenannte hohe Karte. Ich sage auch ganz gerne wieder nichts dazu. Nix habe ich. Da freut sich immer der Gegner. Ist doch schön, wenn man Freude stiften kann.
Und da gibt es ja auch noch verschiedene Poker-Varianten, aber das, was am meisten gespielt wird, ist halt Hold'em, richtig?
Ja, also von der Entwicklung her war 5-Card-Draw lange Zeit am populärsten, also die älteren Semester, die vielleicht zum ersten Mal in Kontakt gekommen sind mit Poker in irgendeinem Italo-Western, so mit Terence Hill und Bud Spencer, die haben immer 5 Karten und dann da so reinschauen und dann tauschen und wer ein Full House hat, wird erschossen und solche Dinge. Das war lange Zeit das Populärste. Da ist aber sehr viel Glück dabei, weil man nur 2 Setzrunden hat, weil so viel eigene Karten da sind, da ist die Varianz viel, viel größer. Durch das Aufkommen von Fernsehen hat sich eine andere Form, die heute gebräuchlichste, das sind so 95% des Marktes, Texas Hold'em, wo man nur 2 eigene Karten hat. Und warum ist das fernsehrelevant? Weil ich eben so ein Zweiertupel von Karten sehr schön einer Person zuweisen kann. Also vielleicht hat ja der ein oder andere solche Formate schon gesehen. Da sieht man dann halt wunderbar die beiden Karten, den Spielernamen, den Stack, also das Kapital, was er spielt, und seine Action so in einem Art Datenfeld grafisch aufbereitet. Und dann kann man halt da mitverfolgen, was die Leute mit ihren Karten machen. Und ja, das ist dann ähnlich wie beim Fußball auch. Man sitzt bequem auf der Couch zu Hause und erteilt große Ratschläge, wie man es jetzt spielen würde. Ja, ist halt auf der Couch etwas leichter als im Seat.
Ja, es wäre ja auch genau das von der Couch klugscheißen.
Ich habe es ein bisschen freundlicher gesagt, aber ich meinte es schon, ja.
Bei Draw wäre es ja, glaube ich, auch nicht möglich, weil da sehen wir ja gar nichts.
Ja, also grundsätzlich ging es da schon auch, aber da ist es halt so, dass eben 5 Karten viel, viel schwerer sind für so ein Display darzustellen und auch einfach zu viel Information für den Zuschauer. Also bis er das praktisch sieht, was die 5 Karten da jetzt sind, ist die Szene schon vorbei. 2 Karten hast viel schneller im Blick.
Ja, und daraus hat sich dann halt quasi auch sowas
ein entwickelt. Ein Hype entwickelt, genau.
Ja, und World Series of Poker und so weiter.
Genau. Also die World Series of Poker gab es auch schon in den 70er Jahren. Da war es aber viel kleiner. Also als man könnte sagen, der Franz Beckenbauer des Poker, der Doyle Brunson, als der sein erstes Bracelet, das ist so seine erste Meisterschaft im Rahmen der WSOP, in der World Series of Poker, gewonnen hat, da hat er sich, glaube ich, gegen 40 Leute durchsetzen müssen, ungefähr. Heutzutage spielt man, um dieses Turnier zu gewinnen, gegen 7000 Leute. Also es ist schon eine andere Leistung, ja.
Ja, wenn wir gleich nach einer kurzen Pause wieder zurück sind, dann reden wir mal darüber, was man denn für andere Tools noch braucht, außer die Karten, um beim Poker vernünftig zu spielen, beziehungsweise auch gewinnen zu können. Und auch über die Frage, ob Poker jetzt Glücksspiel ist oder nicht. Bis gleich.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Hallo, da sind wir wieder mit Stefan Karlhammer, Pokertrainer, und reden über eben Poker. Haben wir gerade eben so ein bisschen Poker erklärt. Und jetzt kommt für mich eine Frage, die mir bei der Recherche irgendwie immer wieder widersprüchlich aufgefallen ist. Ist Poker ein Glücksspiel oder nicht?
Die Widersprüchlichkeit ist sogar das Zentrum meiner Antwort. Also für mich persönlich wage es oder bin so dreist zu behaupten, dass es gar nichts mit Glück zu tun hat. Das liegt aber an meiner persönlichen Warte. Und das ist eine Kombination aus, ich kann gut spielen und ich bin relativ demütig und geduldig. Also, warum brauche ich diese Komponenten, um den Glücksfaktor komplett rausnehmen zu können? Wenn ich ein Spiel schlagen will, dann brauche ich im Prinzip den Weg an drei Gegnern vorbei. Der erste Gegner ist der Erwartungswert. Also was ich tue, muss Plasivie erzeugen. Was ich tue, muss eine positive Erwartung haben, auf Deutsch gesagt, muss eher gut ausgehen als schlecht, beziehungsweise muss das Produkt aus zu gewinnendem Preis mal Eintrittswahrscheinlichkeit mehr sein als das Gegenprodukt aus Risiko, also Verlustrisiko, mal dessen Eintrittswahrscheinlichkeit. Also arbeitet mein Geld, wenn ich es einsetze, eher gut oder eher schlecht? Verzinst es sich eher positiv oder eher negativ? Leute, die in der Lage sind, ihr Umfeld nach Erwartung zu schlagen, die werden on the long run gewinnen. Die Frage ist, hilft dir das? Weil wenn du kurzfristig einfach Pech hast und dann pleite bist, dann kannst halt nicht mehr weiterspielen. Das heißt, dann kannst zwar sagen, ja, aber ich hätte ja noch die Kurve bekommen, hast du aber nicht. Das heißt, daraus kommt der zweite oder daraus ergibt sich der zweite Gegner, den man bezwingen muss, die Varianz. Also sprich, ich muss das Privileg haben, nicht nur dem Markt überlegen zu sein, sondern es auch oft genug wiederholen zu dürfen, damit das Gesetz der großen Zahlen seine Anwendung findet. Das Gesetz der großen Zahlen besagt, dass die relative Häufigkeit gegen die tatsächlichen Wahrscheinlichkeiten konvergiert. Oder anders ausgedrückt, dass man auch wirklich kriegt, was man verdient. Und nicht irgendwie heute mal besonders lucky oder heute mal besonders unlucky läuft und deshalb halt irgendwelche Zufallsergebnisse rauskommen. On the long run, wenn ich mit jemandem würfle, ist das auch kein Glücksspiel mehr, obwohl es reines Würfeln ist. Also angenommen, wir beide würden jetzt beginnen zu würfeln, dann hat es erst einmal gar nichts mit Skill zu tun. Wenn du es aber schaffst, mich zu überzeugen, dass ich meinen Euro gegen deinen Euro setze und du auf einem normalen Würfel immer gewinnst, wenn 1, 2, 3, 4 kommt, während ich nur gewinne, wenn 5 oder 6 kommt, dann hast du schon Skill angewendet, weil du nämlich so einen Idioten wie mich gefunden hast. Und wenn du es dann nicht nur ein- oder zweimal machst, sodass ich auch kurzfristig das Glück haben könnte, also lucky runne und halt wir machen es einmal und ich mache eine 6 und ich zock dich ab und dann sage ich, da hast du deinen Erwartungswert, sondern wir spielen es 1000 Mal oder 10.000 Mal oder für die ganz vorsichtigen 100.000 Mal, dann werde ich es auf diese lange Distanz nicht schaffen, dass ich ebenso viele Fünfer und Sechser werfe, wie du Einser, Zweier, Dreier, Vierer wirfst. Das heißt, ich werde draufzahlen. Und das verbrieftermaßen immer, immer sicherer mit der entsprechenden negativen Erwartung. Das ist also das Pendant rüber zu Poker, wie die Gelder laufen, wie also Skill mehr und mehr in sichere Bahnen gezwungen wird. Und der letzte Gegner, der ist man immer selbst. Also sprich, auch die Spieler, die in der Lage sind, Markt und, also Erwartungswert und Varianz zu schlagen, die müssen erst einmal damit zurechtkommen. Die müssen jeden Tag wieder sauber ihrer Arbeit nachgehen. Die dürfen nicht abheben, nur weil sie glauben, dass das easy money ist und sie total überlegen sind. Die dürfen auch nicht anfangen, in der Niederlage den Kopf in den Sand zu stecken und plötzlich übervorsichtig zu werden. Also Gefahren drohen für Spieler, die es an und für sich drauf haben, letztlich im eigenen Kopf. Wer schafft es, trotz einer langen Siegesserie fokussiert und hart sich selbst gegenüber zu bleiben? Wem gelingt es, trotz einer längeren Durststrecke noch den Glauben an sich selbst und seine Prozesse zu haben? Das sind dann wirklich Gewinner. Und deswegen habe ich die Eigenschaften, die ich dafür brauche, im Vorfeld genannt. Und ich habe das Glück, dass ich von meinem Naturell her nicht wirklich ein Spieler bin. Also mich zieht's nicht so an die Tische. Ich muss jetzt unbedingt gamblen oder was weiß ich was. Ich spiele, wenn ich es für sinnvoll erachte. Und wenn ich es nicht mehr für sinnvoll erachte, dann lasse ich es eben bleiben. Und ich bin auch nicht überehrgeizig, dass ich ständig mich mit den besten Leuten messen muss. Wenn da ein leicht zu spielender Tisch und daneben ein schwer zu spielender Tisch ist und es um Einsätze geht, dann setze ich mich an den leichten Tisch. Und deswegen glaube ich, für mich behaupten zu dürfen, dass ich bislang mit Poker nicht deswegen gut gefahren bin, weil ich besonders lucky war, sondern ich bin deshalb mit Poker gut gefahren, weil ich eben diese Eigenschaften mitbringe und das hat tatsächlich nichts mit Glück zu tun. Und jetzt kommen wir zur Antithese. Ich bin mir vollkommen darüber im Klaren, dass sogar die komplett gegenteilige Antwort, also 0% Skill und 100% Glück, dass es auch richtig ist. Du musst nur jemand anderen hinsetzen. Also es gibt wirklich genügend Leute, ich habe da einige auch schon live erlebt, da kann nur unglaubliches Glück sie retten. Also die spielen auf eine Art und Weise Poker, das gleiche Spiel, wie ich auch spiele, aber das kann einfach nicht gut gehen. Und deswegen ist es wie so oft bei interessanten Fragen, auch bei dieser Frage so, Poker ist, was du draus machst. Du kannst es als Geschäft benutzen, du kannst es als Lehre benutzen und du kannst es auch als wildes Gegamble, ich will fast sagen, missbrauchen. Aber das ist meine Warte. Ich will da niemandem die Freude nehmen. Im Gegenteil, ich finde es persönlich sogar ganz gut, dass es einige Leute gibt, die wirklich lustiges Gedankengut an die Tische bringen.
Also ist das ja im Prinzip wie bei jedem Sport. Da gibt es die Leute, die ja ihre drei Dämonen, drei Gegner im Griff haben ganz gut und dadurch eine lange, fruchtbare Karriere haben und auch gut spielen. Und dann gibt es die einmal, ja, ich sage immer durchbrennen, einmal richtig Gas geben, richtig so einen Lauf haben, wie man das nennt, und dann verglühen, weil sie einfach zu sehr das, in Anführungsstrichen, Glück strapaziert haben.
Ja, Du neigst da in der Färbung zu einer ähnlichen Wertung wie ich. Ich versuche das immer ein bisschen, mich da an der eigenen Nase zu packen. Also ich will gar nicht unbedingt so von Verglühen oder von irgendwas Negativem sprechen. Es ist auch das Privileg von Leuten, die einfach aus Freude an einem Spiel, als Freude an einem Sport, einer Sache nachgehen, dass sie das tun können, weil die müssen ja irgendwas anderes gut können, sonst hätten sie gar nicht die Zeit, die Freiheit, vielleicht auch das Kleingeld, um diesem Hobby so nachzugehen, wie sie es tun. Also ich glaube, dass da bei uns beiden kein Disrespekt mitspringt, sondern einfach nur, ich sehe halt mein Spiel als meine Profession. Dieses Privileg habe ich und das bedeutet halt, dass ich es als Hobby nicht sehen kann, will und teilweise auch darf.
Nun ist ja du selbst als Gegner muss jeder selber mit klarkommen. Oder selber im Griff haben. Die anderen beiden Gegner sind ja durchaus besiegbar mit genug Training. Und da kommst du ja dann auch ins Spiel. Als Pokertrainer, was trainierst du denn mit einem, der sagt, ich möchte ja ambitioniert Poker spielen?
Also es kommt immer auf die Person drauf an und auch auf das Format. Also begonnen habe ich mit einem Standard-Workshop, den es auch heute noch gibt. Das ist einfach ein Taktik-Workshop mit und gegen mich am Tisch. Da predige ich, hätte ich jetzt fast gesagt, also da vermittle ich, wie meine Idee vom Spiel aussieht. Also da erkläre ich, welche Karten aus welchen Positionen gegen welche Action in welcher Höhe gespielt werden sollten. Und vor allem das Warum dahinter. Also mir liegt überhaupt nichts dran, irgendwie so empirische Dinge zu vermitteln. So, macht's das, weil ich mache das auch so. Also das finde ich extrem schwach. Also mir ist völlig egal, was jemand von mir persönlich oder meinem Spiel hält. Ich versuche zu erklären, wie die Zusammenhänge sind. Ich versuche praktisch einen theoretisch sauberen Spielstil zu zeigen und mit welcher Art von Leben, mit welcher Art von Persönlichkeit, von welcher Art von Spielstil er es dann anfüllt, das ist dann immer der jeweiligen Person überlassen. Aber das ist so die erste Stufe, wo ich einfach meine Warte darbringe. Wenn man dann ein bisschen weitergeht, das gibt's auch noch in Workshop-Form, das ist dann der Strategie-Workshop, da denke ich dann Hände und teilweise auch Abende im Zusammenhang. Also sprich nicht nur inseloptimiert, diese Entscheidung hat jetzt hier ein Optimum, weil, sondern wir bereiten mit einem Spielzug etwas oder wir führen nicht nur einen Spielzug aus, sondern wir sind uns auch immer über die politische Wirkung im Klaren. Was bedeutet das für mein Image? Was bedeutet das für mein Folgespiel? Und das ist dann schon eine Stufe komplexer, dass man eben mit einbezieht, was man bisher vermutlich an Gedankengut beim Gegner gepflanzt hat. Und auf dem basierend geht man dann in die nächsten Spiele. Das ist dann schon deutlich dynamischer. Und die dritte Stufe, und das ist dann quasi die Endstufe im B2C-Bereich, also Business to Customer, also sprich im Endkundenbereich, also in diesen Segmenten, wo ich Pokerspielern einfach das Spiel näher bringen will, das ist dann Individualcoaching. Da geht es dann gar nicht mehr um mich und meine Warte, da geht es auch oft gar nicht mehr um direkte Technik, die ist dann schon bekannt, sondern da geht es tatsächlich darum, was bewegt dich momentan, wie ist dein Spieldesign aktuell, wie und warum spielst du in welchen Frequenzen und wo gibt es Reibungspunkte, wo gibt es Angriffspunkte, also angenommen, ich wäre nicht dein Coach, sondern dein Gegner, dann würde ich jetzt da reinstechen, wie antwortest du, warum? Das ist dann das Feintuning. Also so ist mein Konzept, als Trainer einem Pokerspieler gegenüber.
Okay. Wir machen jetzt nochmal kurz eine Pause und dann reden wir gleich nochmal darüber, was das Ganze tatsächlich mit Mathematik zu tun hat. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder mit Stefan Karlhammer und reden über Pokern. Nun haben wir gerade darüber geredet, wie so ein Workshop bei dir aussieht, beziehungsweise wie du als Pokertrainer trainierst. Nun sagtest du auch mehrfach in diesem Podcast schon, dass das im Prinzip alles mit Mathematik zu tun hat, direkt am Anfang mit 52 Karten, davon brauchst du 5, also ja, ähnlich wie eine Lottoziehung. Ist das denn schwierig, dem, sag ich mal, pokerinteressierten Schüler beizubringen, dass es im Prinzip nur um Mathematik geht?
Nee, eigentlich gar nicht. Wobei ich da vermutlich in der enormen Bubble bin. Also die Leute, die zu mir kommen, die haben ja eine enorme Vorauswahl gemacht. Die sind ja nach einem krassen Filter. Die haben Interesse am Pokersport und die haben Zeit und Geld in die Hand genommen, um mich zu treffen. Das heißt, diese Leute bringen ja automatisch, ich hätte jetzt fast gesagt, Leidensbereitschaft mit. Also vielleicht ist es freundlicher formuliert zu sagen, ein natürliches Interesse an dieser Art von Fortbildung. Und von daher ist es gar nicht schwierig, weil das Privileg von jemandem, der ein bezahlter Coach ist, ist gegenüber einem Ehrenamtlichen das, dass die Ernsthaftigkeit von vornherein gegeben ist. Also ich brauche nicht wie ein Lehrer an einer Schule die Klasse motivieren, hey, jetzt ist Mathe, auf geht's, sondern die kommen ja, weil sie das wollen, zu mir. Und deswegen ist es gar nicht schwer. Also ich habe immer sehr offene Ohren und ich habe jetzt einfach auch fast 2 Dekaden Erfahrung. Ich habe fast 1000 Workshops selbst gehalten. Ich kenne meine Aufgaben. Also ich weiß, dass ich im Prinzip deshalb Geld verlangen darf, weil ich unterhaltsamer bin als das ein oder andere Buch, der ein oder andere Artikel. Und weil ich einen sehr starken und sehr gut eingestellten Filter habe. Also ich selber habe mich jetzt über enorm lange Zeit enorm tief mit Poker beschäftigen dürfen. Ich rede nicht von den Randthemen, sondern ich rede davon, was auf dem jeweiligen Wissensstand angewendet die 3, 4 besten Learnings sind. Und das ist einfach dem ein oder anderen Geld wert, wenn er eben nicht das halbe Internet durchforsten will und dabei 90% Ausschuss erwischen wird.
Okay. Nun sagtest du ja auch, also einer der Gegner bist ja du selber, den du hast als Pokerspieler. Nun, wenn man sich die World Series of Poker oder Poker im Fernsehen anguckt, da sitzt dann ja auch immer mindestens einer, ist mir aufgefallen, mit Kapuze, Sonnenbrille, so gefühlt ganz unkenntlich. Für dich als Pokertrainer, ist das sinnvoll oder sind das eher, wenn man es richtig anfängt, einfache Opfer?
Also einfache Opfer sicher nicht. Es lässt sich eher erklären aufgrund der pokergeschichtlichen Entwicklung. Also wir hatten früher dieses Wild-Western-Spiel. Dann gab es einen gewissen Fame über das Fernsehen und gleichzeitig einen enormen Boom übers Online-Poker. Und Online-Poker ist halt auch so etwas wie ein Zeitraffer und ein Theoriebetoner. Also wenn du Online-Poker spielst, dann fällt die ganze Zwischenmenschlichkeit, die ganze wirkliche Kommunikation, die ganze Psychologie fällt ziemlich weit zusammen und du hast halt viel, viel mehr das Spielen von Ranges gegeneinander, das Spiel von Mathematik und Risikokalkül. Daraus ergibt sich, dass enorm junge Leute mit entsprechend wenig Lebenserfahrung enorm viel spieltechnische Erfahrung haben, wenn sie auf die großen Live-Turniere dieser Welt gehen. Und das jetzt irgendwie ein 22-Jähriger, der schon viele, viele Stunden online verbracht hat, vielleicht ein bisschen aufgeregt ist, wenn er das erste Mal vor einer Kamera sitzt, wenn er vielleicht sogar das erste Mal echten, gestandenen Menschen gegenüber sitzt, die alle vielleicht seine Väter oder Mütter sein könnten, dass der dann erst einmal sagt, nee, diese Disziplin ist nicht meine Kerndisziplin, dann nehme ich mich raus, indem ich mich abschirme, indem ich praktisch mich in eine Höhle zurückziehe, wie wenn ich zu Hause am Bildschirm wäre und das Ganze versachliche. Deswegen der Schutz mit Augen, Schal und Kapuze. Also das ist eher, dass man eine Dimension des Spiels herausnimmt. Das zur Erklärung, warum das so ist. Meine Meinung ist eine ganz klare. Ich sage, man sollte diese ganzen Vermummungsprozesse weglassen. Wer Poker spielen will, der muss sich nervlich, mimisch und gestisch im Griff haben. Und wenn er das nicht kann, dann ist es einfach ein Defizit, was mit eine Rolle spielen sollte. Ich sage das als Mathematiker. Ja, also ich bin einfach ein Freund dieses Spiels und ich will, dass es möglichst ganzheitlich ausgefochten wird. Und da gehört einfach die Körperlichkeit und die Zwischenmenschlichkeit mit dazu. Und deswegen bin ich dafür, dass das eben ohne solche Sachen stattfinden sollte.
Also würdest du sowas auch nicht als Gameplan für jemanden machen, der eigentlich gar nicht der 22-Jährige mit weniger sozialen Kontakten und so weiter ist, sondern dass der sich erstmal vermummt, um dann sich die Klamotten vom Leib zu reißen und dann die Gegner an die Wand labert?
Ja, wobei ich nicht genau sehe, was da der Move ist, weil der könnte ja gleich in Spielminute 1 die Leute an die Wand labern.
Ja, der Wechsel.
Ja, ja, ich verstehe was. Also, natürlich wird es da irgendwelche Blüten auch geben und man kann da mit Sicherheit auch irgendwelche Kniffe machen, aber im Endeffekt wird das dann ein kurzfristiger Effekt sein. Langfristig denke ich, entweder die Disziplin rausnehmen oder aber sie beherrschen. Da irgendwelche, ich sage jetzt mal, ja, so Randerscheinungen, die werden vielleicht mal einen Überraschungserfolg haben, aber ansonsten sehe ich da keinen Gameplan drin.
Also wäre jetzt auch quasi in jeder Runde einen anderen Charakter rauszuhauen, schauspielerisch sozusagen. Am das, Tisch kein das Gameplay.
Doch, das sehe ich schon wieder anders. Also das ist auch was oft Einsteiger und Mittelklasse-Spieler noch nicht begreifen. Es gibt einfach ein paar Leute, die haben scheinbares Glück in ihren Charaktereigenschaften. Also Leute, die zum Beispiel zurückhaltend und geduldig sind, die scheiden in den frühen Phasen von Turnieren viel seltener aus wie extrovertierte, aggressive Leute. Das heißt, oft glauben Leute, nur weil sie praktisch in den frühen Phasen von Turnieren sehr häufig sehr sicher weiterkommen, dass sie da irgendwas können. Das ist aber gar nicht der Fall. Die sind nur zufällig praktisch in ein Mindset, in einen Körper geboren, der in diesen Phasen halt etwas Angepasstes oder etwas Überlebensfähiges macht. Das Problem von diesen Art von Spielern ist dann, dass wenn die Zeiten sich ändern, also wenn praktisch Aggressivität kein Makel, sondern eine Tugend ist, dass sie dann immer noch der Zurückhaltende sind. Und da sieht man dann, dass jemand halt nicht wirklich was kann, sondern halt zufällig er selber ist und so lange überlebt hat, solange das halt en vogue war. Ein guter Spieler geht nicht in ein Spiel und sagt, heute will ich mal dieser oder jener Typ sein, sondern er setzt sich hin und schaut, welche Rolle oder welches Spielverhalten zur jetzigen Situation am Tisch, zu den Leuten, die hinter ihm sitzen, zu den Leuten, die vor ihm sitzen, zur Spieldynamik, zum Zusammenwirken von Einsatzgrößen und Grundeinsätzen, was da jetzt eine gute Außenwirkung ist. Und diese Rolle nimmt er dann an, weil sie sachlich jetzt die korrekte Rolle ist. Also der Schauspielervergleich, den du auch so ein bisschen angedeutet hast, den finde ich ziemlich gut. Also jeder von uns kann eine Rolle sehr, sehr gut, nämlich sich selbst. Aber deswegen sollte keiner auf die Idee kommen und sagen, er ist ein guter Schauspieler. Ein guter Schauspieler kann sehr, sehr unterschiedliche Rollen ganz ähnlich überzeugend. Und so muss ein Pokerspieler auch sein. Ich muss in der Lage sein, stundenlang nichts zu tun. Und ich muss in der Lage sein, von einer Sekunde auf die andere alles zu riskieren. Und vielleicht auch öfter hintereinander großes Risiko zu gehen. Und wenn ich, nur wenn ich diese wirklich krassen Pole alle in der Lage bin, so auszuführen, dass man sich denkt, ja, der lebt es, der macht es jetzt so, der wird sich schon was dabei gedacht haben, dann bin ich in der Lage, auch den Tisch zu überzeugen.
Also im Prinzip schon wie ein guter Sportler, ein gutes Sportteam, das innerhalb eines Spiels, eines Wettkampfs, alles von sich hinten reinstellen bis alles nach vorne werfen, zelebrieren kann.
Genau, und zwar nicht deshalb, weil wir gerade Bock haben, sondern weil es angebracht ist. Also man wird sehr oft für Dinge, die man unterlässt, nicht gelobt. Aber das ist gerade für einen kompletten Spieler sehr falsch. Also es gibt wahnsinnig viele Dinge, die man gerade sehr, sehr gut macht, indem man den ein oder anderen Winkelzug nicht ausführt. Und ja, da kommt auch ein großes Thema, nämlich Eitelkeit mit rein. Also viele Leute machen oft Dinge nur damit sie aktiv sind, nur damit sie wahrgenommen werden, obwohl die gar nicht unbedingt was bringen. Und also von Aktionismus halte ich gar nichts. Ich versuche dann etwas zu tun, wenn es besser ist als nichts tun. Und wenn nichts tun besser ist, dann halte ich auch das aus.
Eigentlich perfekte Schlussworte, aber bevor wir zum Schluss kommen, was würdest du denn Leuten empfehlen, die jetzt sagen, ich hätte jetzt schon Bock, Poker zu spielen und vielleicht dabei auch ein bisschen zu gewinnen? Wie sollen die das anfangen?
Also ich glaube, einfach machen. Also ich habe mir gerade überlegt, ich habe gerade versucht zu visualisieren, auf wen du da anspielen könntest. Ich sehe da gar keine Hürde. Deswegen musste ich überlegen. Also Poker ist gut verfügbar heutzutage. Also es gibt kostenlose Apps. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich bin ja auch Präsident vom Deutschen Pokersportbund, wo man auf Teamebene ohne Einsätze spielen kann, also mit dem Mindsport-Gedanken im Hintergrund. Also man muss da nicht unbedingt gleich in ein Casino gehen oder irgendwie um große Einsätze oder sonst irgendwas spielen. Man kann auch einfach in der Familie oder unter Freunden einfach mal so einen Pokerabend machen. Die Regeln sind schnell gelernt. Also ich sehe da keine Hürde. Einfach machen. Doing always wins.
Das ist das nächste gute Schlusswort. Willst du meinen Job haben?
War das jetzt...
Nein, das war kein Angebot, das war nur ein dummer Spruch.
Ja,
macht einfach, also spielt einfach Poker, wie ihr auch in dem Podcast gehört und gesehen habt. Es bringt auch auf vielen Ebenen eine ganze Menge, zumindest auch an Logik und so weiter. Oder wenn ihr gerade Wahrscheinlichkeitsrechnung in der Schule habt, bringt es euch da mit Sicherheit weiter. Stefan, es hat mir richtig Spaß gemacht. Und,
du hast da noch zwei Gedanken bei mir getriggert. Also ich bin auch Mathematikbotschafter der Stiftung Rechnen und ich gehe das ein oder andere Mal ehrenamtlich in Schulen, weil ich finde, dass die Mathematik ein ähnliches Imageproblem hat wie der Pokersport. Also ein Pokersport hält man gerne für anrüchig und die Mathematik hält man gerne für bieder. Und ich glaube, dass ich beides entkräften kann. Also ich bin ja quasi ein Grenzgänger zwischen diesen beiden Themen. Und wer mich als Diplom-Mathematiker kennenlernt, dem darf ich sagen, hey, ich spiele auch Poker. Und wer mich als Pokerspieler kennenlernt, dem darf ich auch sagen, ich habe auch Mathematik studiert. Also diese Vorurteile, die da immer da sind, oder auch die Weltfremdheit eines Mathematikers, das ist einfach nicht richtig. Unsere Welt bewegt sich brutal in eine Richtung von Logik. Digitalisierung, Globalisierung, der Komplexitätsgrad in quasi allem, was wir tun. Wenn wir, egal in welche Richtung, wenn wir gesellschaftlich die Welt etwas weiterdenken möchten, dann kommen wir um eine gute Logik herum. Und da ist die Mathematik etwas, wofür ich wirklich stehe und sprechen möchte.
Das kann ich nur so unterschreiben. Also ja, denkt mal öfter logisch. Ich weiß, ist schwieriger, als einfach mal so loszulegen. Wie gesagt, Stefan, es hat mir Riesenspaß gemacht. Und wir haben, glaube ich, auch noch gerade all unseren Zuhörern was mit auf den Weg gegeben, was gerade in unserer jetzigen Zeit gar nicht so verkehrt ist. Vielen Dank und wir hören uns auf jeden Fall später nochmal wieder. Bis dann. Tschüss.
Tipptopp. Mach's gut.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.